SWR 2 Forum.
Mamma mia, wohin steuert Italien? Am Mikrofon Eckart Blum. Patt, Blockade, Unregierbarkeit. Europa fasst sich an den Kopf nach diesem Wahlergebnis in Italien. Das Mitte-Links-Bündnis unter dem Sozialdemokraten Bersani hat zwar eine klare Mehrheit der Sitze im Abgeordnetenhaus, aber nicht in der zweiten Kammer, dem Senat, kann also nicht regieren. Einen Sensationserfolg können dagegen zwei Populisten feiern, der bestens bekannte Silvio Berlusconi und Beppe Grillo, ein früherer Fernsehkomiker. Während Premier Mario Monti, Europas Hoffnungsträger, abgeschlagen auf dem vierten Platz gelandet ist. Prompt haben denn auch Eurokurs und Aktienindizes heute Morgen den Rückwärtsgang eingelegt. Wie es nun weitergehen soll mit Italien, darüber diskutieren wir jetzt im SWR2-Forum. Der Italien-Korrespondent Karl Hoffmann lebt seit langem in Palermo. Herr Hoffmann, über die Hälfte der Italiener hat für zwei Populisten gestimmt, für Silvio Berlusconi, da dachten wir, der ist längst weg vom Fenster, und für den Satiriker Beppe Grillo. Sind die Italiener noch zu retten?
Ja. Das ist die Frage, die sich selber, und das muss ich vorwegnehmen, viele Italiener stellen. Es haben ja nicht alle nun Berlusconi oder Grillo gewählt. Ich habe sehr viele Leute getroffen, die deprimiert sind über das, was aus den Wahlurnen herausgekommen ist. Und das ist die andere Seite Italiens, und die ist oft die Mehrheit, muss man auch mal dazu sagen. Nun gut, die anderen haben Berlusconi und Grillo gewählt, jeder aus eigenen Gründen. Die Italiener laufen Berlusconi nach wie vor hinterher. Für mich der einzige Grund, seine Medienmacht. Er hat immer noch unglaublich viel Einfluss auf die öffentliche Meinung durch seine Fernsehsender und auch durch seine Art, natürlich über das Fernsehen rüberzukommen. Er braucht nicht das Bad in der Menge wie der Beppe Grillo. Es genügt, wenn er ab und zu mal im Fernsehen auftritt, und schon hat er wieder Zulauf. Und das muss man einfach sagen, das ist seine große Waffe. Und bei Grillo liegt es genauso im Grunde genommen, nur dass er eben nicht das Fernsehen wählt, sondern die Piazza und dort mit ähnlichen Methoden, mit sehr einfachen Botschaften, ganz anderer Art, sehr kritisch gegenüber der Kaste, der Politikerkaste, eben sehr, sehr viel unzufriedene Menschen um sich scharen konnte, die den, sagen wir mal, normalen Politikern, die jetzt eben eher abgeschlagen wurden, nicht mehr vertrauen, weil viel zu lange Zeit sich in Italien politisch tatsächlich nichts getan hat. Und viele Italiener, ob von rechts oder links, bei Beppe Grillo eine Heimat finden, um ihren Protest loszuwerden und zu hoffen, dass durch so eine totale Neuerung, wie eben diese Bewegung, die jetzt massiv im Parlament auftreten wird, endlich mal die alten verkrusteten Strukturen aufgebrochen werden.
Professor Alexander Grasse ist Politikwissenschaftler und Italien-Experte an der Universität Gießen. Herr Grasse, ist dieses Wahlergebnis ein Zeichen politischer Unreife?
Na, dann stellt sich die Frage, worauf beziehen Sie die Unreife?
Auf die italienischen Wähler.
Ja, speziell eher Beppe Grillo oder Berlusconi. Und wenn wir bei Beppe Grillo anfangen, würde ich sagen, dass wir hier keine Unreife haben, sondern es wurde nicht nur ein Populist gewählt, sondern viele haben sich selbst gewählt. Denn es handelt sich hier um eine zivilgesellschaftliche Aufbruchsbewegung. Und insofern muss man dieses auch erstmal anerkennen. Und es ist kein Zeichen von Unreife, sondern möglicherweise ein Zeichen von Reife. Wenn ein solcher Reformstau da ist, in der Zweiten Republik seit 20 Jahren, mehr oder weniger, hat sich da kaum was bewegt, dann ist es möglicherweise auch ein Zeichen von Reife, dass jetzt man mit einem großen Schock, wie damals 92, 93, nach dem großen Schmiergeldskandal wieder zu Neuerungen kommt.
Gut,
In Bezug auf Berlusconi würde ich sagen, es gab auch für Mitte-Rechtswähler kaum eine Alternative. Das ist völlig klar, dass hier Monti abgestraft wurde und diejenigen, die mit dieser Politik des Sparens, der Steuererhöhung nicht einverstanden waren, die haben eigentlich auch kaum eine andere Heimat gefunden. Und Berlusconi ist, das wurde jetzt schon angedeutet, ein exzellenter Wahlkämpfer. Da kann man sagen, was man will. Und er hat hier natürlich auch entsprechenden Einfluss.
Mein dritter Gast, der Unternehmer Anton Börner, ist Präsident des Bundesverbands für Groß- und Außenhandel. Er kennt Italien gut. Herr Börner, Premierminister Mario Monti hat diese Wahl verloren. Er kommt gerade mal auf 10%. Berlusconi und Grillo heißen die Sieger. Ist das ein Sieg der politischen Dummheit?
Ich glaube nicht, dass es ein Sieg der politischen Dummheit ist. Ich habe mir abgewöhnt, in der Politik über Dummheit zu reden. Ich denke, was Herr Grasse gesagt hat, das trifft den Nagel auf den Kopf. Die Leute haben es satt. Italien ist ein Land, das zutiefst zerrissen ist Ein Finanzminister der italienischen Regierung hat mir unlängst mal erklärt, Italien gibt es gar nicht. Italien ist eine Illusion. Es gibt den Norden, der sieht so aus, ähnlich wie bei uns in Deutschland. Dann gibt es den Süden, das ist Afrika, und in der Mitte gibt es weder noch. Die italienische Gesellschaft ist zutiefst gespalten, besteht aus Klassen, die jede für sich Privilegien, Einkommen, Vermögen maximieren will und nichts abgeben. Es fehlt Gemeinsinn, es fehlt Sinn für das, was wir unter Gemeinwesen verstehen. Es fehlt völlig das, was wir hier in Deutschland auch mit den Gewerkschaften unter gelebter Sozialpartnerschaft verstehen. Insofern ist das, was jetzt passiert ist mit Pepe Grillo, ein Alarmzeichen. Ich glaube, es ist ein Hilferuf aus Italien Richtung Europa. Wir alleine werden es nicht schaffen. Wir müssen unsere Gesellschaft aber radikal ändern, und das geht nur, wenn er uns hilft.
Ich möchte doch noch mal bei Berlusconi bleiben. Herr Hoffmann, im November 2011 musste Berlusconi gehen, weil Italien am Abgrund stand. Ein Jahr lang hat dann Mario Monti eisern gespart, erste Reformen umgesetzt. Berlusconi war währenddessen mehr oder weniger abgetaucht. Seine Partei kam in den Umfragen nur noch auf 12%. Jetzt ist dieser 76-Jährige voll wieder da. Dass das an seiner Medienpräsenz liegt, an seiner Qualität als Wahlkämpfer, das haben Sie schon gesagt. Aber lag es auch einfach daran, dass Berlusconi gesagt hat, mit mir braucht ihr weniger Steuern zahlen. Nein, ich zahle euch sogar noch gezahlte Steuern wieder zurück.
Ja klar, das ist der alte Taschenspielertrick von Silvio Berlusconi. Er lässt sich was einfallen, so wie er ja bei seiner Wahl 2008 die Grundsteuer abgeschafft hat, die Monti dann wieder eingeführt hat und deshalb auch wahrscheinlich gewonnen hat. So hat er sich überlegt, den Trick, den probiere ich gleich nochmal, und es hat wieder geklappt. Wie viel Prozentpunkte ihm das am Ende gebracht hat, wissen wir ja nicht. Er hat ja auch nicht die meisten Stimmen bekommen. Er liegt ja eigentlich so auf dem zweiten und dem dritten Platz. Aber trotzdem hat er natürlich wieder genau die richtige Strategie gefahren.
Herr Hoffmann, wer wählt ihn eigentlich? Ja, ich habe in einer Zeitung gelesen, dass in einigen Städten Italiens schon die ersten Rentner ankamen und sagten, Berlusconi hat doch gesagt, er zahlt uns die Steuer wieder zurück, und die wollten ihn dann gleich Cash ausgezahlt haben. Wer wählt ihn?
Er hat Wahlbriefe verteilt, die so aussahen wie Steuerformulare, auf denen dann die Rückzahlung dieser Grundsteuer angekündigt wurde, und die Leute gingen zum Steueramt oder auf die Post und sagten, ich habe da einen Brief bekommen, kriege ich mein Geld jetzt wieder. Also das funktioniert natürlich, und genau das ist der Punkt. Wir haben von den Italienern ein allzu, sagen wir mal, glattes Bild. Der Pizzabäcker oder der kultivierte und der modische Italiener oder die Italiener, die wir kennen, von Monti bis Napolitano. Und dann gibt es aber Millionen und Abermillionen von Menschen, die sehr arm sind, die in einfachsten Verhältnissen leben, die zum Teil auch nicht mal lesen und schreiben können, von Neapel südwärts, und dort lebe ich und dort arbeite ich. Ich habe jüngst eine Reportage im Stadtviertel von Neapel gemacht. Dort sind die Jugendlichen so wenig gebildet, dass sie wirklich kaum lesen können und keine Chance haben, aus dieser Unkultur herauszukommen. Und da fällt man natürlich ganz locker auf so jemanden wie Berlusconi rein. Und
das aber sind betrifft Millionen. Denn die armen Italiener auch die Grundsteuer?
Natürlich. Es haben also auch sehr einfache Leute für ihr Häuschen noch was bezahlen müssen. Das muss nicht viel sein, aber es gibt Leute, die müssen mit 80 Euro Monatsrente leben. Und dann brauchen sie Familienhilfe, und dann schafft man das schon irgendwie. Aber vom Staat haben sie noch nie was bekommen und von Monti schon gleich gar nicht. Und das ist auch einer der Gründe, warum er dann am Ende so abgefallen ist.
Ja, man muss vielleicht auch ergänzen, dass 80% der Italiener eben in Wohneigentum leben. Das ist anders als bei uns.
Genau, das ist also eine Möglichkeit, viel Geld von den Italienern an Steuern einzukassieren, die ansonsten versuchen, Steuern nicht zu bezahlen. Das muss man auch sagen.
Also ich glaube, wenn man über die Steuern redet, das war eines der großen Fehler von Monti. Monti ist ein Mann des Systems, das muss man so sehen.
Ein Banker, Italien, ein EU-Kommissar früher.
Ja. Italien kann nur aus diesem Desaster herauskommen, wenn die Wirtschaft wächst. Man kann das Land nicht totsparen, dazu ist es zu groß. Aus dem Dilemma kommt man nur über Wachstum heraus, und das geht nur über Investitionen, die die Privatwirtschaft unternimmt. Der italienische Privatunternehmer investiert aber nicht. Da gibt es viele Gründe. Ich habe vorgeschlagen, man müsste Investitionen steuerlich massiv fördern, einschließlich der Lohnsteuer. Die müsste man massiv senken. Und gleichzeitig unproduktives Geldvermögen. Italien hat 175% Geldvermögen zum Bruttoinlandsprodukt. Zahl in Deutschland liegt 125%, also ist deutlich reicher als Deutschland. Unproduktives Privatvermögen, Geldvermögen und Immobilienvermögen im In- und im Ausland müsste man drastisch besteuern. Dadurch würde man die Unternehmer zwingen zu investieren. Und das halte ich für eines der dringendsten Aufgaben. Da sagte mir die Justizministerin, das können wir nicht machen. Warum nicht? Ja, weil wir nicht demokratisch legitimiert sind. Ja, sage ich, das ist ja genau der Punkt, dass es eben nicht sind. Nur Sie können es machen. Ja, aber wir werden es nicht machen. Es geht halt nicht. Und da sieht man, das System ist so starr, so stabil. Die herrschende Gesellschaftsklasse, und das ist leider auch so, dass die Sozialisten da nicht auszunehmen sind, sind reformunfähig. Und wenn das nicht passiert, dass die Privatwirtschaft massiv in Investitionen geht, dazu gehört auch, dass die Banken private Investitionen finanzieren müssen, was sie heute nicht tun, da braucht man sicher auf europäischer Ebene vielleicht Lösungsansätze wie den Deutschlandfonds, der sehr erfolgreich gewirkt hat hier nach der Lehman-Krise, da müssen wir uns was einfallen lassen. Und deswegen bin ich fest überzeugt, Italien alleine wird es nicht schaffen. Wir müssen von Europa eingreifen, und zwar nicht mit Geld, weil Geld ist genug da, sondern wir müssen Strukturen ändern. Und die quasi als Moderatoren begleiten.
Aber Herr Börne, ich möchte noch mal beim Thema Steuerhinterziehung bleiben. Sie haben eben klargestellt, die wohlhabenden Italiener verfügen über so viel Vermögen, dass wenn sie das alles korrekt versteuern würden, dass dann Italiens Schulden mit einmal zurückgezahlt werden.
Richtig. Ja, ich würde in fast allen Punkten Herrn Börner beipflichten. Natürlich ist Arbeit viel zu hoch besteuert in Italien. Das ist ein großes Problem. Und auf der anderen Seite sind die Steuern auch gerade durch die Berlusconi-Jahre, die auf Vermögen anfallen, beziehungsweise eben Erbschaftssteuer wurde gesenkt, Kapitalverkehrssteuern wurde gesenkt. All dieses waren Fehler, passen sich aber ein in die wirtschaftsliberale Gesamtlage in Europa und in vielen Staaten. Wir haben es ja nicht sehr viel anders gemacht.
Also hier müssen tatsächlich Einspruch, Herr Börner. Einspruch, großer Einspruch. Wir tun immer so, wenn wir das nach dem Buchstaben des Gesetzes sehen. De facto ist die Situation aber so, dass die, sagen wir, wohlhabende italienische Schicht einen Riesenteil des zu versteuernden Einkommens eben nicht versteuert und ins Ausland verschoben hat und weiter verschiebt. Das ist das eine. Das zweite ist, dass sie in Italien regulär über Offshore-Konstruktionen als Firma Steuern nicht bezahlen müssen, weil sie Gewinne legal transferieren können. Und das dritte ist, mir haben hohe Offiziere der Guardia di Finanza, also der Finanzpolizei, gesagt, als ich hier gefragt habe, ihr wisst doch, wo die Leute das Geld und die Immobilien haben. Ihr braucht ja nur mal in die Schweiz fahren und da mal rumsagen, wir wissen das alles. Da sage ich, ja und? Da sagt er, wir dürfen nicht fragen, wir dürfen auch nicht ermitteln. Meine Frage, warum dürft ihr nicht? Weil die Politik es uns nicht erlaubt. Das ist der Punkt, den ich immer anspreche. Es ist ein Systemfehler. Es ist nicht eine Frage der Liberalisierung der Märkte. Unser Liberalisierungsansatz läuft ja unter dem Rubrum, jeder respektiert die Gesetze. Wenn die Gesellschaft in sich aber die Gesetze nicht, ja, im Wesentlichen ist es schon so. Das ist in Deutschland schon ein bisschen anders.
Hat die kapitalbezogenen Steuern noch sehr viel stärker gesenkt, als das in Italien der Fall ist. Das ist auch eine Wahrheit. Und ich denke, das eine schließt das andere nicht aus. Also entsprechende Steuererhöhungen für Wohlhabende auf der einen Seite, gleichzeitig aber mehr Steuerehrlichkeit und eben auch eine konsequente Bekämpfung derselben auf der anderen Seite.
Und hier ist Berlusconi und Steuersenkung für Investitionen. Steuersenkung für Investitionen. Sie müssen Investitionen fördern.
Und sofort auch, einverstanden.
Ja, und auch für die niedrigeren Einkommen. Gerade bei den niedrigen Einkommen zahlt der Durchschnittsitaliener nämlich einen höheren Steuersatz als
der Deutsche. Eingangssteuersatz ist 10% höher als in Deutschland zum Beispiel.
Ja, und Sie können doch die kleinen Renten nicht kürzen von den Leuten, die wirklich 600-700 Euro und weniger Rente haben, können Sie doch nicht die Renten kürzen. Das läuft nicht. Da kriegen Sie soziale Probleme. Da muss man anders an die Sache rangehen. Die herrschende Schicht muss etwas abgeben.
Ganz klar.
Herr Hoffmann, ja, seit 20 Jahren dominiert ja Berlusconi die italienische Politik. Als Regierungschef hat er immer wieder offen zur Steuerhinterziehung aufgerufen. Er hat mehrmals Amnestien für Steuersünder verkündet. Was sagt das eigentlich aus über das Verhältnis der Italiener zu ihrem Staat?
Ja, das ist genau das, was Herr Börner auch gerade angesprochen hat. Die herrschende Schicht sollte was abgeben. Das sind 20 Jahre Berlusconi, die dazu geführt haben. Und wenn ich Herrn Börner richtig verstanden habe, dann hätte er auch Grillo gewählt. Das ist nämlich genau die Antwort darauf. Es hat sich ein derartiges soziales Ungleichgewicht in diesem Lande etabliert, das nun tatsächlich auch offen liegt, dass jemand wie Beppe Grillo, der auch kein dummer Mensch ist und auch kein wirklicher Komiker, sondern letztlich inzwischen längst auch ein Politiker ist, dass er mit seinen Argumenten damit auch sehr gut bei den Leuten ankommt. Und zwar bei den Leuten von rechts und von links. Also das ist keine ideologisch geprägte Bewegung grundsätzlich mal, obwohl sie links erstmal entstanden ist vor einigen Jahren.
Ja, schauen wir nochmal kurz zurück auf diesen Beppe Grillo. Der macht's ja, was den Wahlkampf angeht, genau andersherum als Berlusconi. Er tritt nie im Fernsehen auf, er bearbeitet die Massen auf Kundgebung und übers Internet. Und dabei hat ja seine Karriere im Fernsehen angefangen. Er war in den 80er Jahren ein populärer Satiriker. Er hat im Fernsehen die Korruption der Politiker damals so lange aufgespießt, bis man ihn aus dem staatlichen Fernsehen rausgeworfen hat. Und dann hat er vor 3 Jahren seine Protestbewegung gegründet, das Movimento Cinque Stelle, auf Deutsch die Bewegung der 5 Sterne. Herr Hoffmann, Sie leben in Palermo, auch in Sizilien hat Beppe Grillo dort, wo Berlusconi bisher immer seine größten Erfolge gefeiert hat, auch in Sizilien hat Beppe Grillo jetzt abgeräumt. Warum?
Naja, weil sich dort möglicherweise die sozialen Missstände am deutlichsten manifestiert haben. Ich war selber bei Beppe Grillo. Ich habe ihn sogar interviewt auf seinem Podium, wo er in Enna, in dieser zentralen Stadt Siziliens, ein großes Spektakel geliefert hat mit sehr vielen Menschen. Und auch mit den Menschen geredet. Und es sind ganz normale Menschen. Also es sind ja Beamte, manche sind kleine Unternehmer, wiederum andere sind Rentner. Also alles Leute, die man als den normalen, braven Bürger bezeichnen kann und die eben alle Schwierigkeiten haben, über die Runden zu kommen, die alle wirtschaftliche Schwierigkeiten haben und die es leid sind, von den herrschenden Politikern immer wieder zu hören, dass man jetzt nur noch ein bisschen sparen muss und wenn man das dann hinter sich hat, dann geht es wieder aufwärts. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum sich eine gewisse Deutschfeindlichkeit in Italien in den letzten Monaten etabliert hat, die auch von Berlusconi dann noch geschürt wurde, der ja immer genau weiß, welche Argumente des Volkes er auch für sich, sagen wir mal, am besten ausbeuten kann. Und diese Feindlichkeit gegenüber Deutschland und gegenüber Europa hat natürlich auch Gründe. Man hat das Gefühl in Deutschland und deswegen will ich auch dieses Thema nochmal ganz kurz ansprechen, weil es vorher schon mal kam. Italien helfen ja, aber sich einmischen in italienische Angelegenheiten, wie zum Beispiel Wahlempfehlungen zu geben, wie das passierte aus Deutschland, bitte nicht Berlusconi wählen, das geht immer nach hinten los. Die Italiener mögen das nicht. Sie glauben, dass sie eh schon genug zu kämpfen haben. Sie glauben, dass sie das alleine schaffen, wenn man sie nur lässt und wenn man sie nicht allzu sehr gängelt. Und als genau das empfinden sie das. Sie fühlen sich gegängelt von Europa und auch von Deutschland wegen des Geldes, wegen der Schulden. Und da muss sich auch in der Kommunikation, glaube ich, etwas ändern.
Herr Grasser. Ja, aber die soziale Kluft erklärt diesen Zulauf nur zum Teil. Die soziale Kluft ist immens. Wir haben fast amerikanische Zustände. Man kann das ja auch messen mit Hilfe eines sogenannten Gini-Koeffizienten. Und das zeigt eben ganz deutlich, wie schlecht es da um Italien bestellt ist. Aber in Norditalien, in den reichsten Regionen, gerade diese Ergebnisse sind interessant. In der Emilia-Romagna zum Beispiel, wo auch Beppe Grillos Bewegung in verschiedenen Rathäusern sitzt und regiert.
Also in Parma zum Beispiel?
Etwa, ja. Oder auch jetzt im Trentino, einer der reichsten Regionen, hat Beppe Grillo einen Riesenzulauf. Also offensichtlich geht es um breite gesellschaftliche Missstände und eben auch eine Unzufriedenheit mit gesellschaftlichen Zuständen, beispielsweise auch eben der fehlenden Partizipation, die Möglichkeiten, sich kaum zu beteiligen, nicht gehört zu werden. Also diese Gesellschaft, die sich von auch der Linken entsprechend nicht vertreten fühlt.
Nur auch in Parma und in Trient sind natürlich nicht alle Leute reich. Ne? Also das muss man dazu sagen. Auch in den reichen Regionen macht sich Armut breit. Und die findet dann auch wieder zu Grillo.
Davon bin ich aber überzeugt. Ich muss widersprechen in dieser Hinsicht, dass Emilia-Romagna die egalitärste aller Regionen ist. Und insofern ist hier eine besondere Situation schon abbildet. Das ist die Unzufriedenheit auch mit der alten Linken.
Das ist wahr. Und jetzt wären wir also bei dem großen Problem auch, dass es einfach keine normale alternative Politik gegeben hat. Auch nicht von der sogenannten Mitte-Links-Koalition von Bersani, der ja im Grunde genommen ein Verlierer ist bei dieser Wahl. Ein tragischer Verlierer, wenn man so will.
Wir müssen noch mal ein bisschen mehr darüber reden, was nun dieser Beppe Grillo und seine Bewegung, was die eigentlich fordern. Also ich habe gelesen, Rauswurf aller vorbestraften Politiker aus den Parlamenten, die Abschaffung der Parteienfinanzierung, Volksbefragungen. Also eigentlich will diese Bewegung ja den Politiker abschaffen, durch den Bürger ersetzen. Ist das eine reine Protestbewegung?
Es ist nicht nur mehr eine reine Protestbewegung. Das war sie so lange, wie sie nicht in den Parlamenten vertreten war. Aber jetzt in Sizilien zum Beispiel sind ja die Grillini schon seit einem halben Jahr vertreten.
Also seit den Regionalwahlen?
Seit den Regionalwahlen. Und leisten dort eine Anfangsarbeit. Sie müssen natürlich erstmal lernen, wie man Politik in den Institutionen macht. Ja,
halten Sie sich denn selber an Ihre Versprechen? Also weniger Geld für die Politik zum Beispiel?
Zum Beispiel, ja, die Abgeordneten des sizilianischen Regionalparlaments verzichten auf 1.500 Euro von ihrem Abgeordnetengehalt und geben das zurück. Also das sind schon Zeichen, die da gesetzt werden. Und ich glaube, dass das bei den Leuten gut ankommt. Dass sie nun also Programmpunkte jetzt schon definitiv durchsetzen, das ist noch zu früh. Und das wird auch im italienischen Parlament eine Weile dauern, bis sie das, was sie fordern, auch durchsetzen können. Wie eben zum Beispiel eine ökologische Politik, die es ja überhaupt nicht gibt in Italien. Auch das ist ein Thema, das sich Beppe Grillo unter den Nagel gerissen hat, weil die italienischen Grünen im Grunde genommen auch abgewirtschaftet haben.
Also ich gehe mal auf eine ganz andere Seite. Ich habe sehr gute Kontakte zu den drei italienischen Gewerkschaften. Die gelten ja als ideologisch Hardliner und nicht flexibel. Und wenn ich führe regelmäßig Vier-Augen-Gespräche mit den Vorsitzenden. Was wir dort besprechen, geht im Wesentlichen darauf hinaus, dass es einen großen Wunsch in Italien gibt, so etwas wie wir es hier mit unseren Gewerkschaften, ich bin ja Arbeitgeberpräsident des viertgrößten Arbeitgeberverbandes in Deutschland, wie wir mit den Sozialpartnern umgehen. Und man sagt mir immer, was wir wirklich dringend bräuchten, das wäre sowas wie einen Katalysator aus Europa, der uns zusammenführt, der uns an den Tisch bringt, wo wir gemeinsam die notwendigen Maßnahmen erörtern, erarbeiten können, uns dann verständigen und mit so einem Paket an die Regierung gehen, damit sich bei uns etwas ändert. Und ich glaube, dass wir da als deutsche Wirtschaft sehr viel Positives beitragen können. So wie wir das machen, ist ja gar nicht so schlecht. Und wenn wir sehen, wie wir aus der Krise rausgekommen sind, dann ist das schon beeindruckend. Ich glaube auch, dass unsere Parlamentarier mehr mit den italienischen Parlamentariern ins Gespräch kommen müssten, dass man sich einfach mehr austauscht und die gemeinsamen Werte, die gemeinsame Basis, die wir als Europäer haben, in den Vordergrund stellen. Und da ist noch sehr viel zu tun. Wenn Sie an die italienische Wirtschaft denken, es gibt fast keine Auslandsinvestitionen in Italien. Völlig untypisch für ein so hochindustrialisiertes Land. Die italienische Wirtschaft ist in den Fernostmärkten fast nicht vertreten. Die Ausbildungsniveaus sind desolat. Die Jugendarbeitslosigkeit ist sehr hoch. Da können wir unheimlich viel bringen. Also ich bin eher ein Mensch der Basis, der versucht, am Ladentisch sozusagen von unten herauf auf breiter Basis zu Veränderungen zu kommen. Und ich denke, da müssen wir aus dem Norden noch mehr lernen und uns eigentlich auf den Weg machen und mit den Menschen versuchen, in Kontakt zu treten und auch zu erklären, warum wir so sind, wie wir sind und warum wir das so sagen, wie wir es sagen.
Aber Herr Dörner, Sie müssen doch eigentlich dann auch bei diesen Forderungen berücksichtigen, dass wir natürlich die Institutionen brauchen, starke Institutionen, denn Ihre Forderungen sind ja legitim. Ich unterstütze die Investitionen in den Bildungssektor, Forschungs- und Entwicklungspolitik, all das liegt ja brach. Auch eine konsequente Industriepolitik mit Schwerpunkt der Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen, ja, auch das fehlt
komplett.
Ja. Aber dafür brauchen Sie Geld und dafür brauchen Sie starke Institutionen, die auch in der Lage sind, Vernetzung herzustellen.
Nein, Geld in Italien ist kein Problem, weil Geld da ist. Es haben nur die falschen Leute und am falschen Ort. Da muss man schauen, dass das wieder hinkriegt. Monti hat mir das mal erklärt. Er sagt, der Unterschied zwischen Ihnen, also Deutschland und uns, ist, dass Sie in Deutschland einfach über Jahrzehnte gewohnt waren, etwa die Hälfte des Einkommens an die Gemeinschaft abzuführen. Bei uns ist es so, dass wir erlaubt haben, dass der Private 100% hat und die Gemeinschaft hat nichts. Und daran muss man ansetzen. Es ist keine Frage, dass Sie Geld in dieses Land reinpumpen müssen. Wenn Sie es reinpumpen, geht es morgen mit der Rückfahrkarte wieder raus. Sondern man muss vor Ort versuchen, die Strukturen aufzubrechen. Und zwar nicht mit Gewalt, sondern versuchen, das mit sehr behutsam, auch mit einer sehr freundlichen und höflichen Diktion, sich Mitstreiter zu suchen und sagen, wie kann man das ändern?
Dann stelle ich höchst erfreut fest, dass Sie sich für eine Umverteilung stark machen.
Ja, ganz klar. Ein moderner Staat in einer solchen globalisierten, arbeitsteiligen Wirtschaft kann ohne eine geregelte Umverteilung nicht existieren. Ist nicht möglich.
Mamma mia, wohin steuert Italien? Das fragen wir in diesem SWR2-Forum mit dem Unternehmer und BGA-Präsidenten Anton Börner, dem Politikwissenschaftler Alexander Grasse und dem Italien-Korrespondenten Karl Hoffmann. Herr Hoffmann, das Mitte-Links-Bündnis unter Bersani hat zwar knapp am meisten Stimmen bekommen, ihm fehlt fehlt aber die Mehrheit im Senat, der zweiten Kammer. Und ohne diese Mehrheit kann Bersani nicht Regierungschef werden und keine Gesetze durchbringen. Ist Italien jetzt unregierbar?
Ja, de facto ist Italien unregierbar, aber es wird weiter regiert werden müssen, weil man kann so ein Land nicht ohne Regierung lassen und irgendwas wird schon passieren. Es gab ja heute schon doch ganz interessante Äußerungen von Berlusconi, der gesagt hat, ja, wir wollen jetzt den Kriegsbeil begraben und wollen uns jetzt dran machen, gemeinsam für das Wohl dieses Landes irgendwas zu tun. Also das ist so ein Signal für eine große Koalition, die ja im Grunde genommen nur die Fortführung der bereits bestehenden Verhältnisse bedeuten würde. Das gab es ja bisher schon unter Monti. Und das halte ich durchaus auch für wahrscheinlich. Für etwas weniger wahrscheinlich halte ich, dass sich Bersani mit Monti einigen könnte und dann noch die fehlenden Stimmen aus dem Lager der Grillini, also der Protestpartei, sich versucht zusammenzusuchen. Aber das sind so die zwei Szenarien, die im Augenblick im Raum stehen. Die allermeisten Beobachter und auch die Leute, die ich gefragt habe, nicht alle, aber die allermeisten sagen, Neuwahlen jetzt gleich und nochmal nein, es hat keinen Sinn. Vor allen Dingen deshalb nicht, weil man dazu vorher nochmal das Wahlrecht ändern muss. Das Wahlrecht, das sozusagen als Ursache für dieses Chaos auch angesehen werden muss. Und dann gibt es ja noch die Neuwahlen des Staatspräsidenten, die jetzt dann anstehen. Und das gäbe noch eine Möglichkeit, dass man über die Neuwahl des Staatspräsidenten und eine Neuformulierung des Wahlrechts und noch ein paar anderen Punkten eine Regierung jetzt für die nächsten Monate erstmal etabliert, eine große Koalition oder welche auch immer, und dann langsam, vielleicht in ein, zwei Jahren, Neuwahlen anstrebt.
Aber das halten Sie für eine Überforderung des Systems und das halten Sie für nicht wahrscheinlich, dass das gelingt, so schnell jetzt nochmal Neuwahlen durchzuziehen?
Ich glaube, dass Italien jetzt im Augenblick wirklich nicht stemmen würde. Das wären wieder drei Monate, in denen dann also ein Hauen und ein Stechen stattfindet und es würde genau das passieren, was eigentlich alle anderen vermeiden wollen. Grillo würde noch sehr viel mehr Zulauf bekommen und er würde dann als der große neue Mann in Italien auftreten und dann wären wir wirklich staunen, was dann passieren würde.
Aber Herr Grasse, es wäre doch auch die Möglichkeit denkbar, Herr Hoffmann hat es ja eben schon angedeutet, dass das Mitte-Links-Bündnis unter Bersani im Senat, in dieser zweiten Kammer, wo er ja auch eine Mehrheit braucht für jedes Gesetz, auch um überhaupt erstmal als Ministerpräsident bestätigt zu werden, dass er in diesem Senat, wo eben die Bewegung von Beppe Grillo mit drin sitzt und ohne die ja gar nichts geht, dass er sich mit der doch auf irgendeine Art informeller Koalition einigt.
Also das Wahlergebnis ist so klar, dass er ein Gespräch, also Bersani muss ein Gespräch führen mit den Grillini. Und heute hat man auch schon gesehen, dass Niki Vendola, der Regionalpräsident also Apuliens, der links nochmal die Partei SEL, hat die mit Bersani koaliert, dass es hier Annäherungsversuche bereits gibt. Und Bersani selbst hat eingeräumt, ja, man muss wohl sprechen. Neuwahlen, da teile ich die Meinung meiner Vorredner, natürlich steht das momentan nicht zur Debatte, denn welches anderes Ergebnis sollte man da erwarten? Die Abstände sind viel zu groß, als dass man hier so lange wählen könnte, bis einem das Ergebnis nun schmeckt. Also ich glaube allerdings, es ist ein Abenteuer, denn die Schnittmengen, gerade was so Außenpolitik anbetrifft, sind sehr gering. Aber
also zwischen Beppe Grillo und Bersani.
Genau, aber es würde sich möglicherweise doch lohnen und da steht die Glaubwürdigkeit sowohl von Beppe Grillo auf dem Spiel als auch der Linken. Denn naja, die Linke müsste mal beweisen, dass sie endlich ernst macht mit ihren basisdemokratischen Ansätzen, die sie ja mit der Urwahl ihres Kandidaten gesetzt hat und anderen Aktionen auch. Und Beppe Grillo und Movimento Cinque Stelle müsste unter Beweis stellen, das ist eine Art Lackmustest, ob sie wirklich mitgestalten wollen. Und es gibt eine Reihe von Aspekten, wo man Schnittmengen hat, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, der Armut, Bürgerrechte, direkte Demokratie. Also ich halte das für durchaus möglich, wenn es projektbezogen ist und auf einen kurzen Zeitraum terminiert.
Aber Herr Grasse, ich möchte jetzt noch mal auf die Schattenseiten dieser Bewegung des Beppe Grillo zu sprechen kommen. Wir haben ja vorhin nur das Positive hervorgehoben. Also da ist jemand, der seine eigene Bewegung sehr autoritär regiert, der übrigens selbst gar nicht im Parlament Platz nehmen will. Der fordert raus aus dem Euro, der fordert ein garantiertes Mindesteinkommen für alle Bürger. Also alles Dinge, die Geld kosten, die Europa eventuell wieder ins Chaos stürzen könnten.
Das größte Risiko ist in der Tat, dass Grillo im Schatten dann des Parlaments eine Fundamentalopposition betreiben kann, immer wieder Störfunk auch aussenden kann. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Aber es hat sich gezeigt, auf regionaler Ebene, auf kommunaler Ebene, machen sich die Grillini, also diejenigen an der Basis, immer unabhängiger von Grillo. Grillo. Das stört ihn natürlich, aber es gibt da möglicherweise auch Chancen, dass sich im Parlament dann einige doch eher selbstständig machen und von ihrem charismatischen Vorsitzenden Abstand nehmen.
Ja, Grillo hat ja selber schon zu erkennen gegeben, dass er natürlich den Wahlkampf als eine Sache sieht und das Mitmachen in der Politik als eine andere Sache. Und das gilt im Grunde genommen für alle. Wenn wir uns anschauen, was Berlusconi alles schon gesagt hat, wenn er das hätte verwirklichen wollen, dann wäre jetzt das Chaos noch größer. Also auch Grillo wird natürlich, wie alle Italiener, dialektisch handeln und irgendwann auch mal konstruktiv dabei sein müssen, allerdings nur zu seinem Vorteil. Er wird auf jeden Fall versuchen, seinen Ruf zu schützen als denjenigen, und das ist das, was man auch noch dazu sagen muss, diese Bewegung ist die einzige Bewegung im Augenblick in Italien, die eine weiße Weste hat. Da gibt es im Augenblick niemanden, der ein Gerichtsverfahren hat, der irgendeinen Korruptionsvorwurf hat oder sonst irgendwas. Und das ist auch eine Garantie für die Menschen in Italien. Und zwar für diejenigen, von denen ich ganz am Anfang schon gesprochen habe, nämlich diesem großen Teil absolut ehrlicher, gesetzestreuer und guter italienischer Bürger, die sich immer wieder mit Entsetzen diese Wahlergebnisse anschauen müssen.
Also ich glaube, das Stichwort Korruption, das muss man nochmal aufgreifen. Wir haben ja in Deutschland, was Korruption betrifft, im täglichen Umgang keine Erfahrung, Gott sei Dank. Ja. Für uns gibt es das Wort in der Wirtschaft. Bestenfalls im ganz kleinen Kreisen mal kommt es mal hoch. Aber ich will ein Beispiel sagen. Die italienische Justizministerin hat mich gefragt, ob ich ihr helfen könnte, zu einer Roadshow für Investoren anzuwerben für Italien. Ich habe gesagt, gerne. Was wollen Sie denn den Interessenten sagen? Ja, sagt sie, ich werde Ihnen sagen, dass wir eine Verwaltungsreform jetzt gemacht haben oder machen und dass also die Bürokratie abgebaut wird, die Genehmigungsverfahren gehen einfacher, so nach dem Motto, sie brauchen dann auch nichts mehr extra bezahlen und wir bekämpfen auch die Korruption. Wenn man sich das als Deutscher vorstellt, dass die Justizministerin mit einem ausländischen Unternehmer, Verbandspräsidenten darüber redet, dass man jetzt in Deutschland nicht mehr korrumpieren muss, weil man eine Verwaltungsreform gemacht hat, das ist unvorstellbar. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das heißt also, das ist ein ubiquitärer Tatbestand, der immer vorkommt. Ich habe vor 2 Wochen mit einem Relationship Manager, also mit einem Kundenberater der zweitgrößten italienischen Bank gesprochen. Dann habe ich das auch angesprochen mit den Investitionen, dass es so schwierig ist in Italien. Ja, ja, sagt er. Und dann sage ich, und die Genehmigungsverfahren dauern ja so ewig lang bei euch. Und da guckt er mich an, sagt er, nein, nein, das geht eigentlich ganz schnell. Sie müssen halt bezahlen. Da habe ich gesagt, wie? Wissen Sie, was das ist? Das ist Korruption. Dann hat er geguckt, sagt er, ja, stimmt, das ist Korruption. Ja, das können Sie natürlich als Deutscher nicht machen, das verstehe ich ja auch. Hier wird mit Dingen umgegangen, die in der Alltagswelt für Unternehmer tägliches Brot sind. Wenn Sie in Krankenhäuser gehen und Sie brauchen kurzfristig einen Arzttermin, Sie müssen 100 Euro auf den Tisch legen, damit dann was funktioniert. Das kennen wir alles nicht. Und das ist das, was die Wähler zu Pepe Grillo eben treibt, der sagt, und ich räume mit diesem Saustall hier auf. Und solange dieses in den herrschenden Klassen nicht bewusst wird, dass man sowas nicht machen kann, dass ein Arzt kein schlechtes Gewissen hat, 100 Euro von einem Menschen zu nehmen, der von einer Rente von 1.000 Euro leben muss oder von mir aus auch 5.000 Euro Einkommen hat, um da mal den Blutdruck zu messen. Wenn die Bischofskonferenz in Italien diese Dinge nicht anspricht und sagt, Korruption ist eine Sünde, eine schwere Sünde, das ist mit dem christlichen Glauben, mit dem katholischen Glauben nicht vereinbar. Wenn man sich immer arrangiert, wenn man immer versucht, diese Dinge zusammen in einen Topf zu kriegen und so, naja, ist ja nicht so und ich kenne meinen Freund und der Freund des Freundes und der hilft mir dann schon, dann geht es nicht. Und das ist der Punkt, nochmal, der Pepe Grillo die Wähler in die Arme treibt und das ist für Europa und für Deutschland ausgesprochen gefährlich, kontraproduktiv, weil Italien zu groß ist. Wir können das nicht fallen lassen. Da müssen wir uns drum kümmern und zwar massiv und konsequent.
Herr Hoffmann, Sie wollten eben was einwenden?
Nein, ich wollte sagen, also die katholische Kirche hat natürlich all diese Dinge schon als Sünden bezeichnet, aber das geht unter. Es wird auch nicht so wahrgenommen. Es ist ein grundsätzlicher kultureller Unterschied der Wahrnehmung, der Ehrlichkeit, der Ernsthaftigkeit. Wir nennen das in Italien, sagen wir mal, das puritanische, nordische, was dem etwas verzeihenden katholischen sozusagen entgegensteht. Man muss das ändern, aber man kann es sicherlich nicht mit rein formalen Methoden ändern. Das ist ein langer Prozess, die Korruption aus Italien rauszubringen oder zumindest in die Schranken zu verweisen, zumindest so gering zu halten, dass es eine Wirtschaft macht und eine Entwicklung, eine gesellschaftliche Entwicklung gibt in Zukunft, die Italien wieder auf die Positivseite bringt. Und dann gibt es aber noch ein Problem. Alle fragen sich natürlich, oder zumindest kommt irgendwann mal die Frage, wohin hat nun die Mafia zum Beispiel ihre Stimmen abgeliefert? Nachdem ja Berlusconi viel verloren hat an Stimmen und man weiß ja, dass die Mafia da sehr viel investiert hat und Grillo hat viele Stimmen im Süden bekommen, da könnte es natürlich sein, dass ungewollterweise Stimmen plötzlich auftauchen oder Wähler bei solchen Gruppierungen auftauchen, die dann hinterher irgendwelche Forderungen stellen. Und das ist dann auch noch interessant zu sehen, wie das im Süden weitergeht. Also wie sich dort der Konflikt zwischen der illegalen Seite der Gesellschaft und der legalen oder legalistischen Seite von Beppe Grillo sich benehmen werden. Das wird höchst interessant und ein Lehrstück möglicherweise auch für Deutschland.
Herr Grasse, ich möchte mich jetzt mal abwenden von diesen sizilianischen Abgründen und auf Mario Monti kommen, der ja gebürtig ist von der Schweizer Grenze. Also nördlicher geht es in Italien sozusagen gar nicht mehr. Monti hat lange aufgeschobene Reformen angepackt im letzten Jahr, wie zum Beispiel die Rentenreform mit der Erhöhung des Rentenalters. Er hat einen Sparkurs mit einem Volumen von 200 Milliarden Euro eingeleitet. Anders als Frankreich hält sich Italien bei der Neuverschuldung zurzeit an den Stabilitätspakt. Wird damit in Zukunft Schluss sein?
Gut, das hängt jetzt sehr stark von der weiteren Entwicklung ab, wie, ob es eine Regierung gibt, wie lange das dauert, ob, wie schnell es geht. Kann man im Moment schwer einschätzen, aber es ist ganz klar, und das wäre überall anders auch so gelaufen. Schauen wir uns an, was die Regierung Schröder für eine Quittung bekommen hat für ihre Reformen. Das war zu erwarten. Vor allen Dingen hat sich der Wahlkämpfer Monti doch wenig glaubwürdig gezeigt, denn er hat zum Beispiel die Abschaffung oder Einschränkung der regionalen Wertschöpfungssteuer gefordert, die er vorher entsprechend noch verteidigt hat. Das bedeutet nichts anderes, als das Gesundheitssystem auszuhebeln, denn damit wird das finanziert. Oder auch eine stärkere Progression bei dieser vorhin schon angesprochenen Immobiliensteuer bzw. Grundsteuer. Also er hat sich da wenig glaubhaft verhalten und konnte nicht das wieder rückgängig machen, was er eigentlich durchgesetzt hat. Insofern ist Monti jetzt auch, glaube ich, weitgehend verbrannt in Bezug auf seine Ambitionen, möglicherweise auf das Amt des Staatspräsidenten oder auch eine zukünftige Regierungsbeteiligung.
Ja, aber ich habe jetzt ja auch mehr danach gefragt, wie die zukünftige Regierung, ganz egal wie sie heißt, wie die jetzt weiter mit diesem Problem umgehen wird. Also Bersani sagt zwar, ja, ich werde mich an den Stabilitätspakt halten, ich werde Montis Reformen weiter fortführen, aber erstens hat er in seiner eigenen Partei sehr viele Linke, die das überhaupt nicht wollen. Und wenn wir vorhin darüber geredet haben, ob nicht vielleicht doch eine informelle Koalition mit der Bewegung von Beppe Grillo, mit den Grillini möglich wäre, dann muss man eben dazu sagen, Beppe Grillo will auch den Sparkurs beenden und er fordert raus aus dem Euro. Und Berlusconi sowieso. Berlusconi sagt, Sparen bringt nichts, wir brauchen mehr Wachstum. Also Schluss mit den Reformen jetzt?
Das steht zu befürchten, dass es jetzt zumindest eine Time-out-Situation gibt. Möglicherweise geben die internationalen Märkte, die EU und nicht Italien die notwendige Luft. Dann ist die EZB gefragt, ob sie ihre Versprechen vom September letzten Jahres, nötigenfalls eben weiter unbegrenzt Staatstitel aufzukaufen, die ist dann gefragt. Das könnte dann tatsächlich eine Folge sein.
Vielleicht zur EZB einen kurzen Einwand. Es ist ja nicht so, dass Draghi gesagt hat, ich kaufe auf, wenn die Märkte nicht
also
mehr
Mario
kaufen.
Also Mario Draghi, der Chef der EZB, der Europäischen Zentralbank.
Ja, also Draghi hat gesagt, ich kaufe, wenn das Land, das von mir Unterstützung will, einen Antrag im ESM stellt. Das heißt, wenn das Land um Hilfe bittet und dann muss es harte Auflagen erfüllen. Das ist kein Automatismus, das wird immer falsch gesehen.
Nee, aber davor gab es ja schon mal eine Intervention auf den Sekundärmärkten, die davon unabhängig war.
Ja,
und vor allen Dingen
korrekt.
Wird man, Sie hatten es vorhin auch gesagt, Italien ist too big to fail und dementsprechend glauben Sie auch nicht, dass in dem Falle, dass es jetzt hier zu einer Eskalation an den Märkten kommt, die EZB untätig bliebe, auch ohne Bedingungen.
Herr Börner, was meinen Sie denn, was Mario Draghi eigentlich jetzt über diesen Wahlausgang denkt? Er ist ja selbst Italiener.
Er wird sich denken, das habe ich befürchtet, dass es so kommt. Er wird gar nichts sagen. Er wird sich das erstmal anschauen, sich nicht einmischen und mal gucken, wie sich die Situation entwickelt. Italien ist ja, wie gesagt, nochmal kein armes Land. Italien hat auch viel Geld, das weiß der Draghi auch. Man wird einfach sehen, wie sich die Zinsen dort entwickeln und ich sag mal, 7-7,5% hat Italien immer bezahlt. Und da sind sie momentan noch weit. Da ist noch viel Luft nach oben.
Anfang der 90er Jahre sogar 12%.
Ja. Ich habe mal eine Runde beim deutschen Botschafter erlebt mit italienischen Unternehmern im Höhepunkt der Finanzkrise, als der gefragt hat, wie seht ihr das Ganze mit dem vielen Geld? Wird das nicht die Zinsen in die Höhe treiben? Da haben die gelacht und gesagt, weißt du noch 1979, wie viel Zinsen wir bezahlt haben? Sagt der eine 25%, eben, sagt der andere, und hat es uns geschadet? Nee. Also das ist eine völlig andere Welt. Das kennen wir so nicht. Da bin ich der Meinung, Draghi guckt sich das an, wartet ab und er wird, wenn es eskalieren sollte, verbal intervenieren, mit kleinen Losgrößen auch sicher im Markt agieren, aber groß nicht. Da bin ich fest überzeugt.
Aber Herr Börner, wenn die EZB reagiert, dann könnte das ja wieder in Richtung mehr Schulden, in Richtung Gelddrucken laufen. Kann das im Endeffekt heißen, dass wir in Deutschland, dass ganz Europa die Zeche für das italienische Desaster zahlen müssen?
Ich glaube, wir müssen in Deutschland leider zur Kenntnis nehmen, dass wir unüberwindbare Mentalitätsunterschiede haben, dass hier Züge in verschiedene Richtungen fahren. Und ich sehe hier ein wirkliches Dilemma, aus dem man nicht rauskommt. Deutschland hat aus meiner Sicht zwei Optionen. Die eine Option ist, man gibt mehr Garantien, man gibt mehr Kredite, dann wird man automatisch mittelfristig zum absolut größten Gläubiger der Defizitländer. Große Gläubiger üben immer Macht aus. Das gibt eine Gegenreaktion in der Gesellschaft. Das hält ein demokratisches Europa nicht aus. Die andere Überlegung ist, Deutschland zahlt die Defizite Cash jedes Jahr aus. Da müssen sie hier die Steuern erhöhen. Das hält man innenpolitisch nicht durch. Ich habe hier keine Lösung. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass wir alles tun müssen, und zwar auf allen Ebenen, Politik, Regierung, Verbänden, auch Privatleuten, uns um die Defizitländer, um die Menschen in diesen Ländern zu kümmern und sie an der Hand zu nehmen und sozusagen im Huckepackverkehr in die Globalisierung und in die arbeitsteilige Weltwirtschaft einführen. Eine andere Chance sehe ich nicht.
Herr Hoffmann, die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 37% in Italien. Die italienische Wirtschaft steckt seit mindestens 10 Jahren in einer Rezession, aus der sie nicht rauskommt. Warum kommt die Wirtschaft nicht in Gang?
Nun, ein Grund ist sicherlich einfach das politische System, das keine Stabilität garantiert. Ein verkrustetes System, in dem sich freie Unternehmer auch nicht besonders entwickeln können. Die Steuerbelastung für kleine und mittelständische Unternehmer. Sie müssen sich vorstellen, dass 60% der kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Kredite aufgenommen haben in den letzten 2 Jahren, diese Kredite benutzt haben, um Steuererhöhungen zu bezahlen. Also Kreditaufnahme bei der Bank, ich glaube, es waren 40 Milliarden, um sie dem Staat zu geben. Das ist ein System, das also zum Tode verurteilt ist, wenn es so weitergeht. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Grund. Ein anderer wichtiger Grund ist, dass natürlich die Italiener selber enorm viele Unternehmen aus Italien in andere Billigländer exportiert haben und damit enorm viele Arbeitsplätze in Italien selbst abgebaut haben. Und dass letztlich der Staat kein Bild liefert von einer wirklichen Aufbruchsstimmung in der Politik, also die auch mitreißen könnte, die jetzt auch die Leute über eine schwierige Zeit mit hinwegbringen könnte, so wie Berlusconi das noch vor 10 Jahren vielleicht mal geschafft hat. Dem glaubt ja inzwischen auch kaum mehr jemand. Also, dass man anfängt, jetzt tatsächlich die Politik zu säubern von allzu viel Korruption, von allzu viel Nutznießern, von diesen zentralen Figuren, von denen man weiß, also die sind so reich und sie wollen immer nur noch mehr Geld von uns haben, damit sich die Stimmung im Lande erstmal wieder ändert. Und dann folgt vieles andere nach. Die Italiener sind ja unglaublich fantasievoll. Sie lassen sich ja auch viel einfallen, auch um zu überleben. Italienische Familien können mit sehr viel weniger Geld viel besser überleben als manche andere Bürger in Europa, weil sie auf niedrigem Niveau gewohnt sind zu überleben. Und das sind alles eigentlich Quellen, die man nutzen müsste, die man auch fördern müsste. Und da gebe ich recht, wenn man das aus Europa kann, nicht vielleicht speziell aus Deutschland, aber wenn die anderen Länder im Osten mehr Zuwendungen aus Brüssel bekommen, dann sollte man die nicht unbedingt den Italienern wegnehmen und dorthin geben. Man sollte allerdings dafür sorgen, dass die Bestimmung dieser Gelder auch erreicht wird, dass also die Kontrollen aus Brüssel stärker sind, damit die Gelder, die kommen sozusagen als Entwicklungshilfe auch für den Süden, tatsächlich das bewirken, was sie eigentlich bewirken sollen.
Herr Grasse, was müssen die Italiener ändern, damit nicht am Ende wir in Deutschland die Zeche für dieses Desaster im Süden zahlen müssen?
Die Sorge, dass jetzt hier wir die Zeche zahlen, ist im Moment unbegründet. Denn Italien ist, wenn wir das Bruttoinlandsprodukt betrachten, das heißt die Wirtschaftsleistung, dann ist Italien der größte Nettozahler in der EU und nicht Deutschland.
So das ist das eine. Das. So ist das. Das muss man wirklich mal sagen. Ich danke dafür.
Ja, und sind 0,38%. Italien bezahlt 0,34%, die Deutschland bezahlt. Aber ein anderer Punkt ist mir wichtig, und zwar die EZB. Die Kredite bzw. das, was aufgekauft wird an Staatstiteln, wird ja gar nicht in der Realwirtschaft wirksam. Insofern ist die Sorge vor Inflation zurzeit unbegründet. Die EZB hat vor kurzem veröffentlicht, dass bereits die Hälfte dieser Interventionsmaßnahmen zugunsten Italiens erfolgt sind. Davon haben wir wenig gemerkt. Es sind 100 Milliarden Euro bereits gewesen. Also ich glaube, da können wir relativ beruhigt sein im Moment.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Mamma mia, wohin steuert Italien? Über diese Frage haben im SWR2-Forum diskutiert Anton F. Börner, Unternehmer und Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen des BGA, Professor Alexander Grasse, Politikwissenschaftler und Italien-Experte an der Universität Gießen und Karl Hoffmann, Italien-Korrespondent in Palermo. Durch die Sendung führte Eggert Blum.